Deutschlandfunk, Information und Musik.
Was würde der Mensch machen, wenn es das Meer nicht gäbe? Und das ist jetzt nicht so schwelgerisch romantisch gemeint, wie man vielleicht befürchten könnte. Ich meine es ganz technisch praktisch. Die Ozeane, die speichern einen beträchtlichen Teil des menschgemachten CO2. Und würden sie es nicht tun, dann wäre deutlich mehr CO2 in der Atmosphäre und wäre der menschgemachte Klimawandel deutlich weiter vorangeschritten, als es jetzt schon der Fall ist. Nur ist auch bei den Weltmeeren irgendwann Schicht im Schacht. Und darum soll es jetzt gehen. Im Gespräch mit der Klimawissenschaftlerin Katja Mattes, Chefin vom Geomar-Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel. Und mit ihr habe ich sprechen können vor der Sendung, unter anderem über diejenigen, die die Veränderungen in den Ozeanen unseres Planeten schon jetzt ganz praktisch spüren. Frau Mattes, in dieser Woche haben sich die Vertreter von 18 Inselstaaten im Pazifik getroffen in der Stadt Nuku'alofa in Tonga und sie haben hingewiesen auf die existenzielle Bedrohung ihrer Heimat. Das haben sie auch nicht das erste Mal gemacht. Interessieren tut's aber wie immer die wenigsten. Da ist meine Frage, können wir uns das erlauben, uns da nicht für zu interessieren?
Ganz klare, kurze Antwort, nein, das können wir nicht. Der Zustand des Ozeans ist wirklich besorgniserregend und insofern müssen wir uns damit beschäftigen.
Besorgniserregend, was heißt das? Wie ernst ist die Lage?
Wir sehen eine Beschleunigung der Erwärmung und auch eine Zunahme des Anstiegs des Meeresspiegels. Nur um ein paar Fakten zu sagen, in weiten Teilen der tropischen Meere gibt es historische Rekorde in den Meeresoberflächentemperaturen. Und diese Rekorde sind gerade in der letzten Dekade, haben sehr zugenommen.
Wenn sich das Wasser erwärmt über lange Sicht, was bedeutet das tatsächlich für ein Ökosystem oder Ökosysteme, muss man ja vielleicht besser sagen?
Ja, das hat mehrere Faktoren. Also das wärmere Wasser dehnt sich natürlich aus. Wir haben eine Versauerung durch CO2-Aufnahme. Der Sauerstoff nimmt ab und der Meeresspiegel steigt. Und das sind drei Faktoren, die wirklich besorgniserregend sind und die wir sehr ernst nehmen müssen. Und man kann immer den Klimawandel im Ozean nicht so richtig sehen. Der Meeresspiegel ist ein sehr deutliches Signal.
Jetzt sind die Ozeane auf unserem Planeten extrem wichtig, vor allem was ihre Speicherkapazität von CO2 angeht. Unbegrenzt sind sie natürlich aber auch nicht. Kann man das, sage ich jetzt mal seriös, abschätzen, ob es da eine Kapazitätsgrenze gibt und ob wir die bald erreicht haben?
Das versuchen wir natürlich. Der Ozean ist der wichtigste Verbündete im Kampf gegen den Klimawandel, aber nur solange er wirklich seine Funktionen erhält. Das heißt, wenn das Wasser zu warm wird, dann sinkt die Aufnahmefähigkeit von CO2. Da eine seriöse Abschätzung zu treffen, arbeiten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit Hochdruck dran.
Das heißt aber, dass wir uns sozusagen inmitten in einen Teufelskreis hineinstürzen, weil wir den Ozean wärmer werden lassen, indem wir ihm zu viel CO2 zufügen, was dazu führt, dass er am Ende weniger CO2 aufnehmen kann. Richtig?
Richtig. Und die CO2-Aufnahme führt auch dazu, dass sich die Korallenriffe auflösen. Das heißt, CO2 ist nicht nur in der Atmosphäre schädlich, sondern eben auch im Ozean. Und wir müssen die Funktionalität des Ozeans erhalten, dass er eben ein großer Puffer. Der Ozean, den kann man sich so vorstellen wie ein Puffer im Klimasystem. Er hat, wie gesagt, 90% der Wärmeenergie schon aufgenommen, 30% etwa des CO2s aus der Atmosphäre seit der Industrialisierung. Und damit verlangsamt er den Klimawandel. Aber mit immer mehr CO2 in der Atmosphäre erwärmt sich der Ozean auch immer mehr. Und das wiederum, wie Sie eben richtig gesagt haben, verlangsamt die Aufnahme von CO2. Das heißt, wir haben einen Teufelskreis, den wir unbedingt durchbrechen müssen.
Jetzt haben Sie in früheren Interviews gesagt, dass man auch über etwas sprechen muss, wie man dem Ozean sozusagen bei seiner CO2-Speicherung unter die Arme greift. Das vielleicht ein bisschen inflationär gebrauchte Schlagwort ist Geoengineering. Sie sehen das positiv. Warum?
Also anfangen würde ich einmal mit dem Statement, dass wir unbedingt versuchen müssen, die Emissionen zu vermeiden und zu reduzieren. Mhm. Und dann gibt es aber einen Restteil an Emissionen, der sich nicht vermeiden lässt. Zum Beispiel aus der Chemieindustrie, Betonproduktion. Das sind einfach viele Prozesse, wo sich Emissionen nicht vermeiden lassen. Und für diese Restemissionen müssen wir zusehen, wie wir das CO2, was zu viel in der Atmosphäre ist, entfernen. Und da kann man sich natur- und technikbasierte Ansätze zur Entnahme von Restemissionen aus der Atmosphäre angucken.
Nennen Sie mal ein Beispiel. Was ist da denkbar? Oder woran wird schon gearbeitet konkret?
Also wir haben verschiedene Ansätze, die wir uns zum Beispiel am Geomar angucken, wie die Aufnahme von CO2 durch den Ozean in Zukunft verstärkt werden kann und somit das CO2 aus der Atmosphäre entfernt werden kann. Und wir gucken uns Potenziale, Effektivität, Umweltauswirkungen und auch Nachhaltigkeit an. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, CO2 im Meeresboden zu speichern, unter dem Meeresboden. Das heißt, man kann das CO2 verflüssigen und sicher unter dem Meeresboden verstauen. Und das ist eine technische Lösung, die auch sehr umstritten ist. Und man muss hier sehr genau gucken, ob man sich nicht das nächste Problem ans Bein bindet, sage ich mal ganz, ganz lapidar. Wir haben aber verschiedene Studien und eben Abschätzungen, dass es durchaus sicher möglich ist, CO2 zu speichern unter dem Meeresboden.
Umstritten, sagen Sie, und das ist schon mal ein gutes Stichwort. Menschen sind ja von Natur aus, ich sag mal, skeptisch, wenn es um Eingriffe in die Natur geht. Oft wird das so ein bisschen ethisch-moralisch, vielleicht sogar gar theologisch verargumentiert. Man soll sich nicht in die Schöpfung einmischen. Aber ganz praktisch, es ist ja schon so, dass man durch Geoengineering mitunter in den Ablauf eines Systems eingreift, was so komplex ist, dass man die Folgen nur bedingt vorhersagen kann, oder?
Ja, das ist absolut so, aber wir haben keine andere Wahl. Wir müssen etwas tun und das CO2 aus der Atmosphäre entfernen. Ich sage immer, das CO2 ist der Müll in der Atmosphäre. Und wenn wir die Kapazität oder die Menge von CO2 nicht verringern, werden wir den Klimawandel nicht aufhalten können. Und man kann zum Beispiel auch natürliche Methoden machen. Man kann Seegraswiesen renaturieren. Das hat nicht nur einen Einfluss auf die CO2-Speicherung. Ein Quadratmeter Seegraswiese speichert mehr CO2 als ein Quadratmeter Wald an Land, sondern es hat eben auch positive Auswirkungen auf das Ökosystem oder auch Sturmfluten, die durch Seegraswiesen nicht so heftig auftreten.
Sie haben ja gerade gesagt, an weniger Emissionen kommen wir so oder so nicht dran vorbei. Das ist sozusagen erstmal unstrittig. Natürlich gibt es aber auch Skepsis oder Skeptiker, die sagen, wenn wir über solche möglichen neuen technischen Verfahren diskutieren, das klingt so ein bisschen wie der Raucher, der sagt, ich muss nicht mit dem Rauchen aufhören, weil wir ja gerade an der künstlichen Lunge forschen. Ich muss mein Verhalten also nicht ändern. Wie begegnen Sie dem?
Dem sage ich, dass es die Speicherung von CO2 oder andere Methoden keine Ausrede für ein weiter so wie bisher ist, sondern eine Lösung für Restemissionen darstellt, die auch nach einer erfolgreichen Transformation unvermeidbar sind. Das heißt, wir müssen unbedingt schnell und drastisch die Emissionen reduzieren und die Transformation hin zu einer CO2-neutralen Gesellschaft schaffen. Und nur für die Restemissionen, davon geht übrigens auch der Weltklimarat, der IPCC, in seinen Szenarios von aus, dass wir den Rest mit Negativemissionen, also aktiver Entnahme von CO2 aus der Atmosphäre, begegnen müssen. Und so wie es auch bei Müll der Fall ist, wir müssen den sicher verstauen. Und dafür müssen wir uns alle Möglichkeiten angucken. Aber wir dürfen uns nicht das nächste Problem im Meer einfangen.
Es gibt ja das Wort Klimaangst, das hat so ein bisschen die Runde gemacht in den vergangenen Jahren. Und es gibt ja auch vielerlei Grund, pessimistisch zu sein. Sind Sie optimistisch?
Ich bin von Hause aus Optimistin und ich möchte es auch gerne weiterhin sein, weil ich finde, dass der Klimawandel auch eine unglaubliche Chance ist, hin zu einer nachhaltigen Gesellschaft, zu einer CO2-neutralen Gesellschaft. Und wir müssen uns einfach alle verschiedenen Möglichkeiten auch im Ozean angucken. Und der Ozean ist der größte Kohlenstoffspeicher. 70% der Erde ist mit Meerwasser bedeckt und da gibt es viele Möglichkeiten und auch tolle Möglichkeiten. Wir sind mit der Forschung noch nicht so, dass wir nächstes Jahr anfangen können, aber wir sind auf einem guten Weg und es gibt wirklich ermutigende Ergebnisse, wie man auch die CO2-Aufnahme des Ozeans erhöhen kann.
Die Klimawissenschaftlerin Katja Mattes war das darüber, wie wichtig unsere Ozeane sind, wenn wir vorhaben, noch eine Weile auf diesem Planeten zu leben.